Hallo, hier ist Ulrike mit der 60. Folge von Entspannt im Garten. Ich erzähle euch wie immer das Neueste aus dem spannenden Alltag einer Hobbygärtnerin. Ich berichte, was so los war im Garten und gebe den ein oder anderen Tipp. Ja, ich melde mich ja jetzt seit etwas längerer Zeit wieder. Ich hatte einfach viel Stress und komme erst jetzt dazu, die nächste Folge zu machen. In dieser Folge wird es kurz um unsere Unterschriftenaktion gehen, kurz über Hörerfeedback und dann erzähle ich etwas, was so los war im Garten im Oktober und gebe ein paar Tipps für den Garten im Winter. Also wie man den Garten winterfest macht. Die einzelnen Folgen sind wieder mit Kapitelmarkern unterteilt. Ihr könnt also springen, wenn euch das ein oder andere Thema nicht interessiert. So, jetzt aber zunächst mal kurz zu der Unterschriftenaktion. Da hatte ich letztes Mal ja drüber berichtet. Die gute Nachricht ist, dass wir sehr viele Unterschriften sammeln konnten an unserer Aktion am 12.09. Da haben wir gut 240 Unterschriften an einem Tag gesammelt und wir sind also auch rumgegangen mit Listen im Bekanntenkreis, sodass wir jetzt satt bei 550 Unterschriften insgesamt liegen. Die meisten Leute in Brühl unterschreiben lieber auf Papier als online, aber wenn ihr uns unterstützen wollt, ihr könnt nach wie vor auch online unterschreiben. Ich hinterlege hier nochmal den Link. Die, die den Podcast länger hören, wissen ja, dass wir bedroht sind. Wir sind bedroht in der Kleingartenanlage durch die Erweiterung des Phantasialandes und uns droht der Abriss, wenn die mit ihren Plänen durchkommen. Deswegen haben wir diese Unterschriftenaktion gestartet, kämpfen weiter und hoffen einfach das Beste. Wie das weitergeht, nur kurz zur Einschätzung, ist momentan völlig undurchsichtig. Die Stadt Brühl hat das Planverfahren gestartet, obwohl, wie gesagt, noch gar nicht klar ist, ob die das Land bekommen, das Naturschutzgebiet, das erst von dem Umweltminister Remmel freigegeben werden müsste. Das scheint im Moment noch völlig offen und wir hängen da mit drin und mit dran. Und drückt uns einfach die Daumen, dass wir am Standort bleiben können. Und wie gesagt, wenn ihr mögt, unterstützt uns durch eure Unterschrift. Jetzt kurz zum Hörerfeedback. Herzlichen Dank für die Kommentare auf der Gästeseite von Entspannt im Garten. Kornblume bedankt sich da und Kuhmann für die schöne Seite. Herzlichen Dank für die Rückmeldung. Und auch danke für die Anregung von einem Hörer, der sich unter Infos mehr Infos wünscht, wie man den Garten winterfest machen kann. Insbesondere Lavendel scheint da ein Problem zu sein. Ja, herzlichen Dank für die Anregung, da gehe ich doch gerne drauf ein, passend im November. Und leg dann vielleicht mal gleich los mit ein paar Tipps. Ja, direkt zum Lavendel. Leider ist jetzt hier nicht vermerkt, ob der im Freien steht, also im Freiland ist, oder ob es sich um Kübelpflanzen handelt. Ich nehme jetzt mal an, dass der Lavendel im Freiland steht. Als erstes ist hier zu sagen, dass Lavendel ja bekanntermaßen zurückgeschnitten werden muss, weil er sonst verholzt von unten. Es ist jedoch empfehlenswert, diesen Rückschnitt nicht zu spät im Jahr vorzunehmen. Also keinesfalls im Herbst oder sogar im Spätherbst den Lavendel noch zurückschneiden. Falls das nicht geschehen ist, sollte man das erst dann wieder im nächsten Frühjahr angehen, wenn kein Frost mehr zu erwarten ist. Der Sinn dieser Sache ist, dass ein Rückschnitt jetzt dazu führen würde, dass man praktisch einen natürlichen Frostschutz abschneidet und der Lavendel umso mehr zurückfrieren könnte. Deswegen, wie gesagt, jetzt das Grün stehen lassen und erst wieder im Frühjahr zurückschneiden. Generell gibt es zwei Zeitpunkte, um Lavendel zurückzuschneiden. Der eine ist, wie gesagt, das zeitige Frühjahr. Da muss man aber auch relativ sicher sein, dass kein Frost mehr kommt. Dann kann man ihn zurückschneiden. Und ich schneide ihn immer direkt nach der Blüte zurück, also so circa Juli, August. Das empfiehlt sich, weil da ja sicher keine Fröste zu erwarten sind. Und man kann ins trockene Holz auch zurückschneiden. Und der Lavendel hat einfach bis zum Herbst und Winter Zeit, wieder erneut auszutreiben. Und hat dann, wie bei mir auch dieses Jahr, schon wieder neue Triebe bekommen, die praktisch jetzt stehen bleiben können und den Lavendel in sich dann ein wenig vor Frost schützen. Dass Lavendel eingeht, kann natürlich noch andere Ursachen haben. Hauptursache ist immer falscher Standort. Also Lavendel braucht unbedingt einen sonnigen, trockenen Standort, durchlässige Böden, die eher Richtung kalkreich tendieren, also auf keinen Fall saure Böden. Also wenn Lavendel hartnäckig eingeht, auch daran denken, dass der falsch steht. Und es gibt natürlich winterharte Sorten und weniger winterharte Sorten. Also auch darauf sollte man achten, dass man, wenn man anpflanzt, eine winterharte Sorte erwischt und sich da erkundigt. Auch wenn man jetzt den Lavendel zum richtigen Zeitpunkt zurückgeschnitten hat, kann es natürlich trotzdem passieren, dass, wenn die Temperaturen sehr kalt sind, dass man ihn zusätzlich schützen sollte. Und da empfiehlt es sich, wenn so eine Periode mit vor allem mit starkem Kahlfrost einsetzt, dass man gefährdete Pflanzen, also nicht nur den Lavendel, locker mit Fichten, Reisern abdeckt und mit trockenem Laub abdeckt. Also so mit trockenem Laub und Nadelgehölzen seitlich vor allem aufschütten und die Nadelgehölze, die Zweige drüber legen. All das sollte man keinesfalls zu früh machen, also jetzt nicht jetzt schon damit anfangen. Dann läuft man wieder Gefahr, dass das bei nassem Wetter alles anfängt zu faulen und dann eher der Schuss nach hinten losgeht. Diese Maßnahmen, die gelten nicht nur für Lavendel, sondern auch für andere Staudenpflanzen, wenn es sehr kalt wird und kein Schnee liegt. Der Schnee, der wirkt so als natürliche Isolationsschicht und besonders gefährlich wird es für Pflanzen draußen, wenn die Temperaturen unter minus 5 Grad sind und kein Schnee liegt. Ja, da ist noch wichtig zu bemerken, dass die meisten angeblichen Frostschäden auch Trockenschäden sein können. Es passiert dann nämlich Folgendes: Der Boden friert und wenn dann die Sonne scheint, passiert es bei immergrünen Pflanzen aber, dass die Blätter dann aktiv werden und verdunsten. Von unten kommt aber kein Wasser nach, weil der Boden gefroren ist. Deswegen empfiehlt es sich vor Einsetzen des Frostes, besonders immergrüne Gehölze oder Rhododendron zum Beispiel würde darunter fallen, dass man die nochmal gründlich wässert, falls es nicht eh, wie jetzt gerade hier im Rheinland, schon recht viel geregnet hat. Also Pflanzen vor Einsetzen einer Frostperiode noch wässern. Generell sollte man Pflanzen und auch Kübelpflanzen, solange es geht, noch draußen lassen. Also solange es jetzt noch relativ mild ist, noch nicht reinholen, weil jeder Tag, den die in der besseren Klima zubringen mit Luftfeuchtigkeit und so weiter und Licht, stärkt die Pflanzen. Erst reinholen ins helle, kühle Winterquartier, wenn wirklich Frost angesagt ist. Und auch abdecken, erst wenn Frost angekündigt ist. Weil bei Abdecken besteht halt auch immer die Gefahr, dass Feuchtigkeit oder Staunässe entsteht und dass die Pflanzen dann unter der Abdeckung faulen. Deswegen sollte man auch keinesfalls undurchlässige Plastikfolien verwenden. Da entsteht ein Kleinklima, was eher sehr schädlich für die Pflanzen sein kann. Also wenn Abdecken, dann mit speziellen Gartenfliesen oder halt als Notmaßnahme bei ganz starkem Frost dann schon mal in Noppenfolie einwickeln, die dann aber wieder, wenn die Gefahr vorüber ist, auch entfernen. Ja, woran man sonst noch denken sollte, wenn man den Garten winterfest macht, ist, dass man die Wasserleitungen leer laufen lässt, Teiche winterfest macht, weil Wasser in den Rohren, wenn es friert, dann dehnt sich das und dann könnten die Rohre platzen. Deswegen wird bei uns im Winter jedes Jahr, beziehungsweise vorm Winter, im Schrebergarten das Wasser abgestellt. Was Rasen im Winter angeht, der wird ein letztes Mal gemäht. Wichtig ist, dass man jetzt Laub vom Rasen kontinuierlich entfernt, weil unter dem Laub würde der Rasen faulen. Mit dem Laub kann man dann unter Sträuchern, Mulchen und auch im Staudenbeet oder einen Kompost aufsetzen. Was ich jetzt gemerkt habe, es wird immer wieder empfohlen, dass man wartet, bis richtig schön viel Laub auf dem Rasen ist und dann alles zusammen mit dem Rasenmäher dann gleichzeitig den Rasen mäht und das Laub häckselt. Das ist sehr mühsam, wenn man einen kleinen Rasenmäher mit einem kleinen Fangkorb hat. Der ist dann ruckzuck voll und man ist nur beschäftigt, diesen Korb zu entleeren. Das ist also, denke ich, nur was für Riesenrasenmähern mit Riesenfangkörben. Ich bin gestern dann dazu übergegangen, das Laub doch wegzufegen und dann den Rasen zu mähen. Was ich aber jetzt machen werde, ist, um den ganzen Gartenabfällen jetzt Herr zu werden, ich werde ein neues Hügelbeet damit anlegen. Die Kompoststellen sind voll. Da geht es mir, denke ich, wie vielen anderen Gartenbesitzern. Und ein Hügelbeet ist eine weitere Möglichkeit, Gartenabfälle sinnvoll zu verwenden. Da habe ich jetzt schon einen kleinen Haufen angelegt, neben dem Hügelbeet, das ich ja dieses Jahr neu angelegt hatte. Ich werde das nochmal neu anlegen und auch einen Fehler da nicht wiederholen. Es ist nämlich wirklich sehr wichtig, dass unten mit Maschendraht, also mit so Kaninchendraht, vor Mäusen zu schützen. Das hatte ich beim ersten Versuch versäumt und prompt wurde das angescharrt von Mäusen und auch bewohnt von Mäusen. Das werde ich also jetzt bei der Neuanlage beherzigen und das unten und auch an den Seiten mit diesem Maschendraht doppellagig dann vor der Mausinvasion schützen. Und ich will das so machen, dass ich halt unten dann grobe Gartenabfälle reingebe und immer mal auch abwechselnd mit einer Lage Pferdemist, den wir hier dankenswerterweise von umliegenden Pferdebesitzern bekommen, jetzt in der Kleingartenanlage. Und obendrauf kommt dann Kompost und eine Erdschicht. Abgesehen von der Mäuseinvasion hat das Hügelbeet dieses Jahr bei mir schon ganz gute Dienste geleistet. Ich hatte das einfach aufgeschüttet, also ohne seitliche Begrenzung durch Holz oder Steine und habe da ganz erfolgreich Kürbis und Zucchini und auch Gurken drauf angebaut. Und auch dieses Jahr wird es dann zusammen mit dem Mist nächstes Jahr wieder ein Beet werden, wo ich eher die Starkzehrer dann drauf anpflanzen kann. Das habe ich an einer Stelle gemacht, wo bis vor kurzem ein Mirabellenbäumchen stand, den ich aber fällen musste, weil der an der falschen Stelle stand. Und Hügelbeet ist dann eine ganz gute Lösung, weil der Boden drunter halt noch von Wurzeln durchzogen ist. Und man kann diese Fläche dann trotzdem nutzen, ohne die Wurzeln da mühsam ausbaggern zu müssen, indem man halt einfach was draufschüttet, eben den Hügel, und dann kann man da was anpflanzen, was sonst nicht gehen würde, weil diese verrottenden Wurzeln zum einen Pflanzenkrankheiten auf die dort gepflanzten Pflanzen übertragen, wie ich erfahren musste. Und ich denke, in Fällen, wo die Wurzeln noch stärker sind, kommt man ja erst gar nicht in den Boden, auch wenn man da graben will, je nachdem. Ja, das zu den Plänen mit dem Hügelbeet. Ich erzähle jetzt noch was aus, was so los war im Oktober bei mir, was es Neues gab und Berichtenswertes. Zum einen wollte ich erzählen von der Kartoffel Bamberger Hörnchen, die ich hier angebaut habe. Da habe ich auch ein Bild auf der Seite hinterlegt. Die Kartoffel Bamberger Hörnchen wird ja immer als die Spitzen-Gourmet-Kartoffel angepriesen. Ja, da muss ich berichten, dass die zwar sehr lecker ist, aber jetzt nicht der totale Gourmet-Knaller, das kann ich jetzt nicht sagen. Das ist eine sehr wohlschmeckende Kartoffel, ja. Nachteile sind, dass sie eine sehr lange Kulturzeit hat. Die hat also bis zur Reife wirklich 2 Monate länger gebraucht, wie Nicola oder die Belana, die ich angepflanzt habe. Und Nachteil ist auch die hubbelige Form. Das führt dazu, dass die praktisch nur als Pellkartoffel zu empfehlen ist, weil man sonst, wenn man die schälen würde, vorher viel zu viel Abfall hat. Also da muss ich mir stark überlegen, ob ich die nochmal anbaue. Ich werde vielleicht doch wieder zu der Nicola zurückkehren oder auch Annabelle mal ausprobieren. Also das Bamberger Hörnchen nur eingeschränkt empfehlenswert. Was sehr erfreulich war dieses Jahr, ist, dass die Bechermalven ein zweites Mal geblüht haben bei mir. Und das lag daran, dass ich wirklich komplett im August war's, die Samenstände abgeschnitten hatte von der ersten Blüte. Und die Samenstände, die habe ich abgeschnitten, weil ich die Samen für unsere Kleingärtner, Rettet die Kleingärten-Aktion, gesammelt habe, um die dann zu verschenken bei unserer Aktion auf dem Markt. Und zu meiner Überraschung hat diese Bechermalvenreihe dann einfach nochmal geblüht und hat dazu beigetragen, dass bei mir im Garten wirklich total schönes Blütenmeer immer noch ist. Also es hat einfach weiter geblüht. Die Bechermalve, die Schmuckkörbchen haben dann angefangen zu blühen und blühen noch. Und dann habe ich da so ein Mädchenauge und Ringelblumen. Da könnt ihr euch auch Bilder auf meiner Seite ansehen. Das hat einfach immer weiter geblüht und das wird blühen bis zum Frost. Und da muss man dazu sagen, dass ich Verblühtes auch immer abschneide. Das trägt dazu bei, dass die Schmuckkörbchen auch immer weiter blühen. Und bei der Bechermalve war das wirklich ein Erkenntnisgewinn. Wenn man das macht und halt eine Periode dann durchsteht im August, wo diese trockenen Samenstände dann erstmal ausreifen, kann man das einfach zu einer zweiten Blüte dann nutzen. Und ich mag diese Bechermalven sowieso sehr gern. Die passen sehr gut zu dem Naturgarten, Bauerngartenbild, das ich da auf dem einen Beet habe. Ja, was auch sich optisch sehr schön machte, ist ein dunkler Eichblattsalat, den ich da zu lange habe stehen lassen. Wir waren da ein paar Tage weg oder so. Auf jeden Fall habe ich den Zeitpunkt verpasst, den zu ernten, bevor er bitter wird. Wegen dem schönen dunklen Laub habe ich den dann aber einfach als Zierpflanze da stehen gelassen. Auch sehr schön. Könnt ihr auf meiner Seite bewundern. Ja, was noch war im Oktober, war Ernte. Ich habe also wieder Äpfel geerntet, Endivien, wie gesagt die Kartoffel, das Bamberger Hörnchen, Möhren habe ich geerntet. Da hatte ich ja dieses Jahr den zweiten Feldversuch. Ich war ja ganz angetan letztes Jahr, dass die gut was geworden sind und hatte dann überlegt, ob das an den Gemüsefliegenschutznetzen lag. Die habe ich also dieses Jahr weggelassen und das Ergebnis war, dass die Möhren trotzdem was geworden sind. Die Schäden durch die Möhrenfliege, die hielten sich also sehr in Grenzen. Bei den Zwiebeln war das allerdings nicht so. Die hatte ich ja in Mischkultur angebaut, Möhren und Zwiebeln. Bei den Zwiebeln hat das Weglassen des Schutznetzes dazu geführt, dass die wirklich völlig von Zwiebelfliegen, glaube ich, befallen waren. Also so Viecher, die da Gänge durchfressen durch die Zwiebeln. Und ja, die sind also gar nichts geworden. Da muss ich halt überlegen, ob ich nächstes Jahr da wieder die Schutznetze anbringe. Ein weiterer neuer Schädling, der sich da blicken ließ, waren Wurzelläuse bei Endivien. Das hatte ich also wirklich noch nie. Das sind Läuse, die im Wurzelbereich sitzen und an den Wurzeln fressen und zu Wachstumsstockungen führen. Die Endivien, die werden dann oben so gelb und mickern. Und wenn man die rauszieht, dann sieht man diese Läuse mit ihren weißlichen Ausscheidungen da im Wurzelbereich. Und da wird empfohlen, dass man das entsorgt, also praktisch das nicht auf dem Beet liegen lassen, sondern diese Wurzelbereiche dann wirklich in den Hausmüll werfen, was ich auch gemacht habe. Weil wenn man die einfach im Boden belässt, dann vermehren die sich da und beehren ein nächstes Jahr wieder, was ich natürlich vermeiden möchte. Ja, jetzt muss ich überlegen, was ich vergessen habe. Ja, vielleicht etwas noch zur Herbststimmung. Ich finde es ja sehr schön, wenn es so ein bisschen Nebel ist, wenn der über den Wiesen liegt oder ein bisschen neblig und oben schon Sonne. Das gibt also eine sehr schöne Herbststimmung und ich genieße es auch total jetzt hier mit den bunten Blättern. Phänologisch sind wir jetzt im Spätherbst. Der setzt ein mit Beginn des Blätterfalls und endet, wenn der abgeschlossen ist. Und im Moment sind wir in der Phase, wo es von gelben, roten Blättern jetzt schon in braune Blätter an den Bäumen übergeht. Also noch ist so ein schönes Farbengemisch, was aber schon mehr Brauntöne hat. Also es neigt sich dem Ende zu, wobei es jetzt Anfang November dieses Jahr auch wieder relativ warm ist. Also noch ist kein Frost und Temperaturen an die 13, 14 Grad hier im Rheinland, das ist alles nicht zu verachten. Und im Moment auch Sonne, wenn der Nebel sich auflöst. Wenn der sich nicht auflöst, sitzt man natürlich im Trüben. Wobei auch das, finde ich, mit den bunten Blättern zusammen so eine interessante Stimmung ergibt. Also hat auch was, finde ich. Ja, was ich also demnächst im Garten noch vorhabe, ist dieses Hügelbeet neu anzulegen. Und ich kämpfe weiter gegen Unkräuter. Ich hatte ja berichtet, dass ich ziemlich systematisch diesen kriechenden Hahnenfuß ausgegraben hatte, letztes Jahr im Herbst und dann nochmal im Frühjahr. Das war auch ganz erfolgreich, den habe ich also doch ziemlich eingedämmt. Und immer wenn ich Zeit habe, jäte ich so ein bisschen weiter und während den Anfängen grabe also so kleine neue Pflänzchen, die da doch kommen wollen, dann aus und tue die auf den Kompost. Und ich mache das so, dass ich den Boden im Herbst nicht grobschollig umgrabe, sondern ich mulche eigentlich, wo es geht, mit Herbstlaub oder auch mit Rasenschnitt, soweit der noch anfällt. Und habe auch Gründüngung auf einigen Beeten stehen. Die wird im Winter dann abfrieren. Ich räume die Beete dann erst wieder im Frühjahr frei, also entweder von der Laubmulchdecke oder von diesem Gründüngungszeug und locker die dann im Frühjahr auf und bringe dann auch den Kompost aus. Wenn man sehr schwere Böden hat, dann kann man überlegen, ob man die doch grobschollig jetzt umgräbt vorm Winter und dann durch die Frostgare da den feinkrümeliger bearbeiten lässt durch den Frost. Ja, wie gesagt, ich mache das nicht. Man kann auch überlegen, ob man jetzt schon Kompost ausbringt oder auch Pferdemist. Das machen die einen so und die anderen machen es so. Ich mache es also eher im Frühjahr. Wobei da noch nachzubemerken ist, dass man ganz frischen Mist natürlich nicht im Frühjahr an die Pflanzen bringen sollte. Der sollte dann schon etwas vorverrottet sein. Ja, so neigt sich das Jahr langsam dem Ende zu. Ich werde jetzt mit diesem Podcast auch wieder die übliche Winterpause einlegen und werde mich wieder melden, wenn es was Wichtiges zu berichten gibt, auch im Winter. Das kann jetzt sein auf politischer Ebene oder auch, wenn es sonst wichtige Ideen mitzuteilen gibt im Garten. Ansonsten würde ich mich dann wieder melden mit Saisonbeginn, also circa April. Und wünsche euch also noch eine schöne letzte Zeit im Garten und wünsche uns allen einen guten Winter, eine schöne Weihnachtszeit und sage dann Tschüss, bis zum nächsten Jahr, eure Ulrike. Thank you.